Polizist ist, der aufpasst, dass wir nichts falsch machen. Und wenn wir was falsch machen, dann folgt die Strafe auf dem Fuß. Vielleicht nicht so hart. Ältere Menschen glauben, dass sie Schmerzen leiden müssen, weil sie noch etwas abzubüßen haben und lehnen das Schmerzmittel, was der Arzt ihnen anbietet, ab. Solche und ähnliche Konzepte kursieren in unserem Kopf. Zurück zum Spargel. Wisst ihr, was man macht, wenn der Spargel ist ein Edelgemüse. Aber wisst ihr, was man macht, wenn der Spargel zu bitter ist? Wissen das vielleicht die einen oder anderen Gourmets oder Hausfrauen unter uns? Man gibt Butter oder Zucker zu dem Spargel, der in der Pfanne warm wird oder in dem Topf warm wird, gibt man Butter oder Zucker dazu und dann verliert der Spargel seine Bitterkeit und wird genießbar. Und dann wird das Edelgemüse richtig gut. Warum sage ich das? Es gibt eine gewisse Bitterkeit im Leben auch von wiedergeborenen Christen. Und die meisten, die hier sitzen, kennen diese Bitterkeit. Das sind die Momente, wo wir Enttäuschungen erleben, wo wir Entbehrungen erleben, wo wir Dinge nicht bekommen, auf die wir gehofft haben. Und dann wird es bitter. Und wenn man das nicht richtig verarbeitet, dann wird es hart. Bitterkeit entsteht auch gerne dann, wenn hochsensible Charaktere verletzt werden. Und dann sind wir aufgerufen, darauf zu achten, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit unter uns aufsprost, die die vielen verseucht. Wenn Menschen sich enttäuscht langsam zurückziehen, irgendwelche psychosomatischen Störungen entwickeln, nicht mehr zur Gemeinde kommen, scharf urteilen und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ganze Programm. In diesen Momenten ist es wichtig, dass wir das Kreuz Christi richtig begreifen. Und deswegen möchte ich heute Morgen mit euch über das Geheimnis der Kraft des Kreuzes nachdenken. Denn das Kreuz in seiner praktischen Applikation, in seiner praktischen Anwendung hat einen heilenden Effekt auf unsere geistliche Verarbeitung. Das Kreuz kann Dinge in unserem Leben entscheidend verändern, weil es die Perspektive, die Sichtweise auf Dinge verändert. Es kann bittere Dinge süß machen. So wie der Spargel durch Butter oder durch Zucker süß gemacht werden kann, so kann das Kreuz sehr bittere Erfahrungen annehmbar machen. Würdest du mir mal die zweite Brille aus meiner Tasche geben? Im Wort Gottes, im zweiten Buch Mose und unsere Vorträge, Dankeschön, stehen ja unter dem Stern des zweiten Buches Moses, dem Buches Exodus, gibt es eine Begebenheit, die ich mit euch zusammen lesen möchte, als Ausgang für das, was ich lehre oder denke. Denn ich versuche nicht aus meinem eigenen zu erzählen, ich mag es nicht, wenn Prediger Plauderstündchen über ihre Erfahrungswelt abhalten, sondern ich möchte versuchen, anhand des Wortes Gottes darzulegen, warum das Kreuz bittere Dinge süß machen kann. Dort gibt es im zweiten Buch Mose in Kapitel 15 die Begebenheit, wo das Volk Israel, was eben der Knechtschaft Ägyptens entronnen war, an zwei Oasen, an zwei Wadi kommt. Und diese möchte ich mit euch lesen. Zweite Mose 15, Kapitel 15, die Verse 22 bis 27. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen aus in die Wüste Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Marra, was so viel bedeutet wie Bitterkeit. Und das Volk murrte wieder Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Und er schrie zu Jahwe, und Jahwe wies ihm ein Holz, und er warf es in das Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort stellte er, Gott, ihm Satzung und Recht, und dort versuchte er es, und er sprach: Wenn du fleißig auf die Stimme Jahwes, deines Gottes, hören wirst und tun, was recht ist in seinen Augen, und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin Jahwe, der dich heilt. Luther übersetzt: Ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, und daselbst waren 12 Wasserquellen und 70 Palmenbäume, und sie lagerten sich daselbst an den Wassern. Soweit das inspirierte Wort Gottes, das zu uns redet. Unsere Aufgabe ist, das aufzudeutschen, aufzuschlüsseln in moderne Dynamik. Denn alle diese Dinge wurden geschrieben um unsertwillen, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ich möchte heute Morgen in diesem ersten Vortrag mit euch nachdenken über 3 Dinge. Erstens die Bitterkeit des Lebens, zweitens die Kraft des Kreuzes und drittens über eingetroffene Wünsche. Die Bitterkeit des Lebens, die Kraft des Kreuzes und eingetroffene Wünsche in unserem Leben. Die Schrift sagt in Vers 23, und sie kamen nach Marra, aber sie konnten das Wasser von Marra nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Marra, Bitterkeit. Das Volk Israel war aus dem Land Gosen in Ägypten aufgebrochen und sie hatten die Macht Gottes am Schilfmeer erlebt. Und das Millionenvolk hatte im Kapitel zuvor einen Lobgesang auf seinen Gott erhoben. Und das mag erschütternd für die Feinde Israels gewesen sein, zu hören, wie 600.000 Mann mit den dazugehörigen Familien, also schätzungsweise, wenn man eine Familie mit 4 Personen kalkuliert, 2,5 Millionen Menschen ihrem Gott Lob und Ehre gaben. Und nun standen sie da und hatten Durst. Sie hatten ungefähr eine Wegstrecke von 200 Kilometern zurückgelegt und sie kamen nach Marra und sie fanden Wasser, aber das Wasser war ungenießbar. Es war bitter, vielleicht war es salzig, vielleicht waren Tierkadaver drin, man weiß es nicht, aber es war ungenießbar. Und so murrte das Volk sehr schnell und zum ersten Mal gegen Mose. Und damit auch gegen Gott. Ich möchte betonen, das ist mir extrem wichtig, dass jedes Aufbegehren einer Gemeinde gegen die Leiterschaft einer Gemeinde immer auch ein Aufbegehren gegen Gott ist, welcher die Obrigkeiten sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde eingesetzt hat. Wir sollten vorsichtig sein, laut und dauerhaft und andauernd Kritik zu üben. Für uns ist es seltsam, das ist das Erste, was man konstatieren muss, für uns ist es seltsam, wie nahe beieinander der Lobgesang Israels und das Murren Israels liegen. Es gibt einen gewissen Aufschluss über die Wetterwendigkeit unserer Seele. Es war eine Sache für Israel, den Sieg über die Feinde davonzutragen, und dann war die Euphorie groß. Aber es war eine schwierigere Sache, anscheinend die eigene Unzufriedenheit zu bezwingen, die eigene Seele zu bezwingen. Und die Hitze der Wüste und die Strapaze des Marsches und der Durst und die Täuschung einer Oase ließen Israel kollektiv murren. Das ist Geschichte. Das würde jetzt keinen groß interessieren. Also geschichtlich gesehen ist das hier ein Peanut. Das ist nicht in die Geschichtsbücher eingegangen, ist auch nicht wichtig genug. Es ist tatsächlich Geschichte. Aber deswegen ist das für uns nicht wichtig, sondern wegen seines Gehaltes, seines geistlichen Gehaltes für uns als wiedergeborene Christen ist es wichtig. Wir als Christen erleben Enttäuschungen und wir erleben Bitterkeit. Wenn Gott nicht das tut, was wir erwarten, dann wird es bitter in der Seele des Einzelnen. Wir ertragen das wohl sehr gut, für einige Zeit Entbehrungen auf uns zu nehmen. Wir sind taffe Typen, wir sind zäh wie Leder manchmal und ertragen das ganz gut. Aber irgendwann erwarten wir denn innerlich auch so eine Belohnung für unseren strammen Gang vor Gott. Und wenn Gott uns dann zu täuschen scheint, dann sind wir enttäuscht. Wir lechzen nach der Stärkung unserer Seele, nach der Stillung unseres Durstes und nach der Ruhe der Rastlosen. Es waren in meinem Leben zwei Männer, die mich nachhaltig und tief enttäuscht haben. Das eine war mein eigener Vater, der mir versprochen hatte, mich im Krankenhaus zu besuchen, als ich aufgrund eines Bänderrisses operiert werden musste. Und ich war, glaube ich, 14 Jahre alt. Und er hat gesagt, am Abend komme ich bei dir vorbei. Und ich habe gewartet. Attenda in linea, bleiben Sie am Apparat. Und er kam nicht. Liebe Brüder, wir reden ja oft über Männerschaft und Vatersein und bla bla bla. Und das ganze Programm. Ich gebe für einen heißen Tipp, haltet euer Wort. Wenn ihr einem Kind etwas versprecht, dann bleibt dabei, tut das, egal was es euch kostet. Die Enttäuschung einer Kinderseele verwirkt sehr, sehr viel Vertrauen in derselben. Der zweite Mann, der mich nachhaltig enttäuscht hatte, war mein Patenonkel Herbert, hieß der. Der ist mittlerweile tot und den kennt keiner von euch. Der hatte mir ein Bonanza-Rad versprochen. Ha, die Babyboomer unter uns lächeln. Die wissen, was ein Bonanza-Rad war. So langer Sattel, hohe Stange hinten und am besten noch so ein Fuchsschwanz hinten dran. Und du warst der König in deiner Straße. Hat er mir versprochen. Hat er mir aber nie zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe gewartet und gewartet auf das Bonanza-Rad und es kam nicht. Ich bin relativ großzügig, wenn es so um alltägliche Dinge geht. Aber bis heute habe ich ein nachhaltiges Problem damit, wenn Männer nicht zu ihrem Wort stehen. Wenn Männer ihr Wort nicht halten. Wenn sie sagen, ich komme und sie kommen nicht. Und wenn sie sagen, ich mache dir das und sie machen es nicht. Es ist unsere Verantwortung vor Gott, liebe Brüder, zu unserem Ja zu stehen. Egal, wo du es gegeben hast. Es ist die Art Gottes, dessen Abbild wir in der Schöpfung sind, Treue zu halten gegenüber dem, was wir ausgesprochen haben. Es ist unsere Pflicht, verbindlich zu sein. Es nützt mir dein ganzes Surfen um die ganze Welt und dein Hansdampf in allen Gassen sein und auf jeder Hochzeit tanzen wollen, nichts, wenn ich dich als Bruder in der Gemeinde brauche. Mir nützen Brüder nichts, die abwesend sind. Auf solche Brüder kann ich verzichten. Die brauche ich nicht. Ich brauche anwesende Brüder, die ihren Kopf hinhalten für die Sache Gottes. Entweder wir machen das gemeinsam oder wir lassen das sein. Wer hat dir das Recht gegeben, diesen Luxus zu leben, nicht da zu sein, wenn andere Brüder sich den Kopf zerbrechen, wie es weitergeht? Wer hat dir dieses Privileg gegeben? Die Schrift gibt es dir nicht. Ende meines kleinen Ausflugs. Mich hat gerade der Geist ergriffen und ich meinte, das mal sagen zu müssen. Das stand jetzt nicht in meinem Konzept. Amen. Halleluja. Ja, wirklich, Amen. So ist das. Das ist gut, wenn wir uns auch bekräftigen in den Dingen, die wir glauben und die Dinge ablehnen, die wir nicht glauben. Aber zurück zum Eigentlichen. Denn ihr kennt, ich habe versucht jetzt an einem Bild, was mich persönlich betraf, Erwartungen zu skizzieren. Ihr kennt die Spannung eurer Seele, wenn ihr auf Dinge wartet und die treffen nicht ein. Und ihr habt von Gott eine Verheißung bekommen und sie kommt nicht. Er lässt auf sich warten, er lässt sich nicht blicken. Und das ist eine Art Gottes, die unzweifelhaft so ist. Sonst wären die Psalmen nicht voll von der Frage, bis wann, o Herr, willst du zuwarten? Bis wann willst du nicht handeln? Und die Seele wird ungeduldig. Und du hast durchgehalten und du hast ausgehalten und hast gekämpft und bist nun müde und du möchtest mit dem Psalmisten sagen, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dem lebendigen Gott. Ich habe einen Durst nach Gott, der nicht zu stillen ist, aber er kommt nicht. Er lässt sich nicht blicken, er lässt sich nicht sehen. Es ist eine harte Gnade, mit der Gott uns liebt. Gott macht keine Weichlinge aus uns, sondern Gott lässt uns warten und er trainiert Bedürfnisaufschub mit uns. Das, was Kinder, Eltern auch mit ihren Kindern trainieren sollten, Kindern nicht alles direkt zu geben, wenn sie es haben wollen. Gott tut das mit seinen Kindern. Und viele Menschen, die sich bekehren, kennen diesen bitteren Moment, dann nämlich, wenn sie nach einer euphorischen Erfahrung der Bekehrung, wo ihnen Schuld und Sünde vergeben wird und die Welt in einem neuen Licht erscheint und alles schön und alles machbar erscheint, kehren sie zurück in die Alltäglichkeit des Lebens und sie merken, dass das Leben sich nicht geändert hat, dass das Leben irgendwie ganz normal so weitergeht, wie es vorher gewesen ist. Und sie müssen sich adaptieren, sie müssen sich anpassen an eine neue Situation. Das Zauberwort übrigens auch für Menschen, die älter werden, ich zähle mich mal mit dazu, heißt Anpassung. Wir können gewisse Dinge nicht ändern, wir müssen uns anpassen an Gegebenheiten, die so sind, wie sie sind. Und das geht manchmal gegen unseren Stolz. Aber dann kehren diese neu bekehrten Menschen in den Arbeitsalltag zurück und sehen, dass die Kollegen sich nicht geändert haben, dass sie mit den gleichen Gehässigkeiten und Bosheiten zu tun haben, die sie vorher auch gekannt haben. Und das ist bitter zu sehen, dass man als veränderter Mensch in einer neuen Realität lebt. Und viele Wünsche gehen dann zunächst mal nicht in Erfüllung und das Leben wird eher ein Kampf an dieser Stelle. Was ich damit sagen will, ist, dass es eine gewisse Bitterkeit im ganz normalen Christenleben gibt und dass diese Bitterkeit eine Realität ist, die alle Christen zu allen Zeiten betroffen hat und betrifft. Und von der seid auch ihr nicht ausgenommen und von der bin auch ich nicht ausgenommen. Wir leben in dieser Bitterkeit und wir leben in bitteren Erfahrungen und wir warten auf die Verheißungen Gottes. Aber wir müssen uns fragen, was machen wir mit dieser Bitterkeit und was hilft uns an diesem Punkt weiter? Wie gehen wir gottgemäß damit um? Wie kann diese ungenießbare Situation, in der wir leben, genießbar werden für uns? Wie können wir das gottgemäß verarbeiten? Und da kommen wir zum zweiten Teil dessen, was ich heute Morgen sagen möchte in diesem ersten Vortrag. Wir möchten nachdenken über die verwandelnde Kraft des Kreuzes. Die verwandelnde Kraft des Kreuzes. Der Vers 25 in unserer Geschichte sagt, und Mose schrie zu dem Herrn, und dieser wies ihm ein Holz, und er warf es in das Wasser, und das Wasser wurde süß. Israel murrte gegen Mose, und der Reflex Moses war der eines jeden Mannes und einer jeden Frau Gottes. Er betete. Er gab den Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, an Gott weiter. Und er war der sanftmütigste Mann auf der ganzen Erde. Das hebräische Wort sagt eigentlich, er war immer unter Druck. Je höher du aufsteigst im Olymp der Heiligen, viele wollen ja gerne mal Ältester werden oder Ähnliches, je höher du aufsteigst, desto dünner wird die Luft. Und wer die Gemeinde Gottes leitet, ist für den Dreck zuständig. Okay? So habe ich es erfahren. Bei mir sind Dinge geendet, die andere Leute nicht erledigen wollten oder behandeln wollten. Dinge, die zu schwer waren, Dinge, die zu schmutzig waren. Ein Bruder bemerkte mir gegenüber lakonisch, also er würde tatsächlich der ganzen Schrift glauben. Er glaubt an die Vollinspiration des Wortes Gottes. Nur mit einem Satz in der Schrift hätte er tatsächlich Schwierigkeiten, dass derjenige, der ein Aufseheramt begehrt, ein schönes Amt begehrt. Natürlich ist auch das Heilige Schrift und absolute göttliche Wahrheit. Aber dieser Dienst an der Front des Volkes Gottes ist mitunter nicht so schön, wie man sich das vorstellt. Aber das nur nebenbei. Mose reagiert hier reflektorisch. Er hatte keine anderen Möglichkeiten. Er reagierte reflektorisch mit Gebet und Gott ist tatsächlich unsere einzige Zuflucht in allen Problemen, die uns betreffen, Brüder, Schwestern. Es ist gut, das, den ganzen Kram, den wir so kriegen, reflektorisch bei Gott abzulegen. Und Gott zeigte dem Mose irgendein Stück Holz, das zufällig in der Wüste lag. Und das nahm der Prophet auf und warf es in die Oase, in diesen verseuchten Wasserpool, und das Wasser wurde in wundersamer Weise süß, wurde genießbar. Ha, das ist für uns als Christen ist das ja überhaupt keine Frage, bei Gott geht sowas. Das ist absolut natürlich, dass du ein Wasser, dass du ein Holz in ein Wasser wirfst und das Wasser wird süß. Ist auch völlig normal, dass Dornbüsche brennen und nicht verbrennen. Alles klar für uns, wir haben das verstanden. Da muss man schon, also das ist so ein bisschen eine naive Art, die Schrift zu lesen. Das ist ein Wunder, was hier passiert. Das ist was völlig übernatürlich, Außerordentliches, was gegen jedes Naturgesetz spricht. Hier hat Gott seine Hand im Werk. Wo immer im Alten Testament von Holz die Rede ist, sollten wir an das Kreuz Christi denken. Wir sollten das nicht überstrapazieren, aber der Heilige Geist hat seine eigene Symbolsprache. Die zu lernen, ist Aufgabe eines jeden, der anfängt, die Bibel zu lernen, zu lesen. Die Bibel hat ein bestimmtes Vokabular und so wie wir ein Vokabelheft für Sprachen lernen, benutzen, so sollten wir auch ein Vokabelheft haben, wenn wir die Schriften lesen. Hier scheint Gott mit uns über das Kreuz Christi reden zu wollen. Wahrscheinlich war das ein Akazienholz, was es in der Wüste sehr häufig gibt. Das Akazienholz ist schwarz und sehr knorrig, ähnlich dem Holz von Olivenbäumen. Es ist eigentlich zunächst mal zu wenig Nutze, aber hier hat es eine verwandelnde Kraft. In dieser geheiligten Situation hatte das Holz, was Mose findet, eine verwandelnde Kraft. Und so spricht dieses Holz von der verwandelnden Kraft des Kreuzes in unserem Leben, die viele hier, die hier sitzen, erfahren haben. Und wenn du es noch nicht erfahren hast, dass das Kreuz in deinem Leben Dinge verändern kannst, dann ist die Einladung, dich doch einzulassen, auf den Ruf unter das Kreuz zu kommen und dort deine Sünde und deine Schuld abzulegen und ein neuer Mensch zu werden. Aber zurück zu diesem Kreuz, was verstehen wir? Und das muss man jetzt auch präzisieren und muss das durchdenken. Bibellesen hat extrem viel mit Denkarbeit zu tun. Das ist das, was viele Christen nicht leisten wollen. Und deswegen greifen sie schnell zu Kommentaren von Menschen, die über das nachgedacht haben. Aber wir müssen denken. Und denken ist Arbeit. Deswegen werden akademische Berufe in unserer Gesellschaft besser bezahlt als andere. Was nicht heißt, dass andere Berufe weniger wert sind, aber denken kostet schon Kraft und Mühe, ist es manchmal auch zu verstehen, was die Schrift sagt. Das Kreuz hat die Fähigkeit, eine verkehrte Welt, die sich vor unseren Augen bietet, wieder in die richtige Achse zu bringen. Es ist eine Frage der Optik, der Perzeption, der Kognition, der Wahrnehmung, die das Kreuz, wo das Kreuz eine verändernde Wirkung hat. Ihr kennt vielleicht noch aus der Schule damals das Experiment, dass man eine Kerze vor einen Schuhkarton gestellt hat, in dem ein Loch war, und das Bild der Kerze erschien auf der anderen Seite des Schuhkartons dann in verkehrter Richtung. Es gibt so etwas Ähnliches auch in jedem Kopf, der hier vor mir sitzt. Das nennen die Mediziner den Chiasmus opticus. Das ist eine Kreuzung der Nervenbahnen, die hinter den Augen liegen, die dafür sorgt, dass ein Bild, was das Auge entwirft, welches auf dem Kopf steht, wenn es auf die Häute des hinteren Teils des Auges trifft, dass dieses Bild wieder in die richtige Position gebracht wird. Diese Kreuzung der Nervenbahnen nennt man Chiasmus opticus. Paulus sagt, lehrt nicht die Natur selbst. Natürlich lehrt die Natur. Aber die Natur lehrt auch in deinem Gehirn, dass es ein Kreuz braucht, damit du die Dinge wieder in der richtigen Achse siehst. Und damit die Dinge, die auf dem Kopf stehen in deiner Welt, wieder ins Lot kommen. Schlagen wir zusammen auf den ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Und lernen wir, was dieser Chiasmus opticus im wirklichen geistlichen Leben ist. Erster Petrus 5, Kapitel 12. Bettina, könntest du mir mal die Flasche Wasser aus meiner Tasche geben? Wie ein Hirsch nach Wasserbächen. Erster Petrus 5, Kapitel 12. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigen geschrieben, euch ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. Das ist ein Satz, der schwer zu verstehen ist, wenn man nicht versteht, worum es da geht in diesem Brief. Das ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht, sagt Petrus. Ihr werdet die Juden, also es waren Juden, an die er schreibt, in der Zerstreuung, in der Diaspora, und die Juden, die sich zum Herrn Jesus bekehrt haben, kamen nicht damit zurecht, dass obwohl sie einen gottesfürchtigen Wandel führten, vom Imperium Romanum verfolgt wurden. Warum die Häscher des Kaisers in ihre Häuser eindrangen, ihre Kinder nahmen und sie mitnahmen und warum die Männer verhaftet wurden und warum sie in den Circus Maximus geführt wurden, um den wilden Tieren zum Fraß hingeworfen zu werden. Sie verstanden nicht, was haben wir falsch gemacht, war ihre Frage an Petrus, dass uns diese Dinge passieren. Warum werden wir drangsaliert? Warum werden wir für Brände verantwortlich gemacht, die wir nicht gelegt haben? Was ist los, Petrus? Was ist das für ein Gott, an den wir glauben? Und Petrus lehrt sie, dass gleich wie der Christus leiden musste, um in seine Herrlichkeit einzugehen, auch die Christen leiden müssen, um in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Das Thema des ersten Petrusbriefes ist Leiden jetzt und Herrlichkeit danach. Und was Petrus tut, ist, er übt hier feinste Seelsorge. Er sagt, alles das, was euch passiert, ist völlig normal. Es ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Es ist alles in Ordnung. Ihr müsst nicht glauben, dass weil euch Probleme begegnen, ihr aus der Gnade gefallen seid. Das ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht, dass Gott euch Probleme zumutet, dass Gott euch krank werden lässt. dass Gott euch verfolgen lässt, dass ihr unschuldig angeklagt werdet, dass man euch euer Geld raubt, etc., 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 etc. Ihr kennt das ganze Programm. Das ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht. Und ich sage dir, wenn du Probleme hast, dann ist das die wahre Gnade Gottes, in der du stehst. Es ist bitter. Aber so arbeitet Gott mit seinen Kindern. Und das Kreuz macht uns fähig, Ungerechtigkeit in unserem Leben anzunehmen. Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch und ich ertrage es sehr schlecht, wenn ich selbst ungerecht behandelt werde und ich ertrage es noch viel schlechter, wenn Menschen in meinem Umfeld ungerecht behandelt werden, dann brennen bei mir einige Sicherungen durch. Aber das Kreuz sagt mir, dass ungerechte Behandlung etwas ganz Normales in dieser verkehrten und verdrehten Welt ist. Jede Demütigung, die wir erfahren, wird zu einem Ritterschlag für uns, wenn wir das Kreuz richtig verstehen. Denn also haben sie den Propheten getan, die vor euch waren. Freut euch, sagt der Herr, wenn sie jedes böse Wort verleumderisch wider euch reden, denn also haben sie es mit den Propheten getan, die vor euch gewesen sind. Wie gehst du um, wenn man dir etwas anhängt, was nicht wahr ist? Jeder Wunsch, den Gott uns vorenthält, erweist sich manchmal oder oft als Bewahrung vor einem Übel, in das wir gegangen wären. Du bekommst den Partner nicht, den du unbedingt wolltest? Sag Danke dafür. Vielleicht war es besser so. Gott ist nicht unser Wünsche-Nikolaus, sondern Gott erzieht uns. Es ist gut, wenn du Dinge nicht kriegst. Er weiß, sagt Paul Gerhardt, der selbst unten durchgegangen ist im 30-jährigen Krieg, der 5 seiner Kinder und seine Frau verlor. Er weiß, was gut sei oder schade dem Sterblichen geblüht. Gib dich zufrieden. Die Dinge haben tatsächlich ihre Richtigkeit, auch wenn sie in deinen Augen bitter sind. Aber wenn du das Kreuz anwendest auf dein Leben und wenn du dem Herrn wirklich nachfolgen möchtest, dann wirst du sehen, dass du nicht immer mit Klassé-Handschuhen behandelt wirst und dass dir der Wind heftig um die Ohren saust und dass man dir richtige Blutgrätschen gibt in dem Moment, wo du für die Wahrheit eintrittst. Taktische Fouls kurz vor dem Tor, die tun extrem weh, weil man weiß, man hatte den Ball auf dem Fuß, um ihn einzulochen. Und dann kommt der von hinten und säbelt dir einen in die Beine. Da wirst du richtig böse. Wir vergessen schnell, liebe Geschwister, dass der Herr uns mit einer harten Gnade liebt. Es ist keine weiche Gnade, mit der uns Gott liebt. Wir glauben, ein Recht zu haben auf schnelle Wunscherfüllung und Bedürfnisbefriedigung. I want to have fun and I want it now. Wir sind diese Kaugummi-Automaten-Christen. Du wirst oben 10, also alle Digital Natives, es gab früher Automaten, da warfst du 10 Pfennig rein, ja, und drehtest so einen Schalter einmal rum und da kamen unten 3 süße Kugeln raus. Das nannte man Kaugummi-Automat. Ich möchte auch das erläutern für alle, die nach mir geboren sind. Das Bonanza-Rad war schon schwer zu verstehen, aber der Kaugummi-Automat. Vereinzelt in bayerischen Provinzen hat man beobachtet, dass sie noch an den Wänden der Häuser hängen. Ja. Kennt ihr Daktari? Ja. Flipper? Ja. Black Beauty? Ja. Die Waltons? Unsere kleine Farm? Samstagsabends nach dem Baden, 6 Uhr. Kartoffelsalat und Würstchen und eine dieser Sendungen und die Welt war wieder in Ordnung. Das sei für alle Dattler erklärt. Ja, und wir glauben, dass Gott so ein Instant-Gott ist. Ja? Du sagst was und er gibt das. Zack. tak, 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 und dann rasselt die Kaskade runter und du hast, was du willst. Gott ist nicht so. Und Gott lässt es uns schon manchmal, lässt uns manchmal warten und enthält uns manche Dinge vor und es wird bitter. Aber die Kraft des Kreuzes kann dir helfen, die Dinge wieder richtig zu sehen. Es ist wichtig, dass du versuchst einzuordnen, was dir passiert, indem du die Schrift liest und daneben hältst und sagst, ist das anderen Leuten früher auch so gegangen? Ich habe als Ältester in 20 Jahren Dienst sehr viel Zuwendung, sehr viel Zuneigung, sehr viel Zuspruch, sehr viel Wohlwollen erfahren. Man hat mich auf Händen getragen und ich war gerührt davon, wirklich gerührt. Aber ich kann auch sagen, dass ich etliche Schweinereien erlebt habe, die ich nicht noch einmal erleben möchte. Mir hat das geholfen zu sehen, dass das ganz normal ist und dass man mit den Ältesten der Urchristenheit auch nicht anders umgegangen ist. Paulus, der große Paulus, dessen Kopf wir alle gerne mal gehabt hätten, oder? Einmal so viel wissen wie Paulus, die Tora in- und auswendig kennen, beschnitten zu sein, nein. Dieses Wissen zu haben und dieser große Mann Gottes endet in einem Kellerloch der Römer, in einem Rattenloch, feucht bei Wasser und Brot und wartet auf seine Hinrichtung. Ist das gerecht? And find that those who follow him must often walk alone. Die Realität ist, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, oftmals alleine gehen müssen. Und je älter du wirst, desto dünner wird die Luft. Und je ältester du wirst, desto dünner wird die Luft. Ein letztes, die eingetroffenen Wünsche. Denn auch das ist Teil unserer Erzählung aus dem zweiten Buch Mose. In Vers 27 der Erzählung lesen wir: Und sie kamen nach Elim. Und daselbst waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich daselbst an den Wassern. Sie brachen also von Mara auf, von dem Ort der Bitterkeit, und sie kamen nach Elim. Ungefähr 20 Kilometer trennen diese beiden Orte auf der geografischen Karte. Und als sie ankamen, trauten sie ihren Augen nicht. Sie sahen 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, das war paradiesisch. Und anscheinend war das Wasser dort sogar auch gut und genießbar, im Gegensatz zu der vorigen Erfahrung. Und dort ließen sie sich nieder und pausierten. Es scheint, als ob Elim Gottes eigentliches Ziel in dieser Reise war. Gottes eigentliches Etappenziel in dieser Reise war. Und dass Israel an Mara vorbei musste, um nach Elim zu kommen. Gott wollte sein Volk prüfen und in dieser Prüfung liegt eine tiefe Lektion für unser Glaubensleben. Das ist ein Prototyp, nach dem Gott handelt. Das sind Prototypen, die für uns gelten und für uns zählen. Und der Prototyp besagt, dass Gott uns manchmal prüft, bevor er uns einen Segen geben möchte. Das ist die wahre Lektion von Mara und Elim. Und den Durststrecken unseres Lebens folgen häufig Zeiten der Erquickung von Seiten Gottes. Lesen wir die Sprüche 13, Kapitel 13, Vers 12. Hiob, Psalmen, Sprüche. Wer von euch kennt das Alte Testament auswendig, die Bücher? 5 Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth, 2 Samuel, 2 Könige, 2 Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Sollte man kennen. Für alle, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ich hatte einen Reformator, der hieß Twittenhoff. Und der, na, das erzähle ich jetzt nicht. Ich will nicht plaudern. 13, 12. Sprüche 13, Vers 12. Lang hin, vielleicht eine andere Verszählung bei euch, müsst ihr einmal vorwärts, einmal rückwärts scrollen in eurer Bibel. Ich lese nach der alten Elberfelder Übersetzung und die folgt der neuen Verszählung nicht. Lang hingezogenes Harren macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Wie gut tut das, dass, wenn das, was wir uns gewünscht haben, endlich eintrifft? Wie gut tut das, wenn endlich ein Bruder zu dem anderen Bruder sagt, ich will mit dir die volle Verantwortung in dieser Versammlung tragen. Ich möchte auch Ältester werden. Nimm mich an die Hand, führe mich ein in diesen Dienst. Wie gut tut das dem ledigen Menschen, der ledigen Dame, das möchte ich jetzt mal so formulieren, der ledigen Dame, wenn endlich ein Bruder die Schinkenscheiben von seinen Augen runternimmt und sagt, du bist eine tolle Frau, ich will dich erobern, ich möchte dich heiraten, willst du mit mir dem Herrn dienen? Ah, das tut gut, ne? Das Problem ist, dass Männer heutzutage nicht mehr erobern wollen und anscheinend völlig blind sind für die Schönheit der Frauen, die vor ihren Augen passieren. Die geistliche Schönheit, die physische Schönheit. Also sowas hätten wir uns damals nicht entgehen lassen. Oder, Brüder? Aber glaubst du eigentlich, dass die Frau zu dir kommen wird und sagt, du Schatzi, ich mag die heiraten? Es ist eigentlich dein Job, zu ihr hinzugehen und zu sagen, du, ich finde dich toll, du gefällst mir, du scheinst geistlich bewährt zu sein. Warum machen wir nicht gemeinsame Sache und reißen was in dieser Welt, solange die Sonne noch scheint? Excuse me talking, I wanna marry you. Mark Knopfler. Es ist ja kein Verbrechen zu sagen, ich möchte dich heiraten, oder? Man muss halt offen reden. Man muss schon sagen, was man will. Und dann kriegt man vielleicht auch das, was man will. Aber vom Dauerschweigen kommt effektiv nichts. Ja. Und vielleicht kennst du auch noch einen guten Floristen in deiner Heimat, wo du noch alter Väter Sitte noch Strauß Blumen mitnehmen könntest. Und wenn nicht, versuch's mit einer Schachtel Pralinen. Es ist ein eingetroffener Wunsch, es ist ein Quell des Lebens, ein Baum des Lebens, wenn ein Wunsch eintrifft. Da atmet die Seele auf und sagt, endlich ist es soweit. Mir ist Erlösung passiert, nicht nur im großen Sinne, dass der Herr mich von meiner Sünde, Schuld gerettet hat, aus Hölle und Tod, sondern es ist auch endlich das eingetroffen, worauf ich mich so lange gefreut habe, wonach ich mich so sehr gesehnt habe. Das ist die Emotionalität des Glaubens, die wir so gerne unter den Tisch kehren, weil wir die Bibel mechanistisch lesen wie ein Gesetzbuch, wie das bürgerliche Gesetzbuch. Aber die Bibel ist nicht mechanistisch. Die Bibel ist voll von Leben und voll von Menschen, die Tränen kennen, die Freude kennen und so weiter. Zum Beispiel die beiden Glaubenshelden, die uns am Anfang des Lukas-Evangeliums gezeigt werden, Hanna und Simeon, die beiden alten Herrschaften, die auf den Trost Israels gewartet haben. Und Hanna hat im Tempel gefleht, Tag und Nacht, dass sie den Messias Israels sehen dürfte. Dafür lebte diese Frau nach dem Ableben ihres Mannes. Sie ist ledig geblieben, sie hatte sich geheiligt auf diesen Tag, wo sie den Messias sehen durfte, huppen durfte, wie der Südtiroler sagt. Ich mag das Kindl huppen, sagt man da. So gut ich das, also ich bin ja, ich kann das ja eigentlich gar nicht, was ich da mache. Und Simeon hebt in einem Lobgesang ab, als er den Messias auf seinen Händen hält und sagt, nun entlässt du deinen Knecht. Sein Wunsch war eingetreten und er konnte abtreten. Nunc dimittis, nun entlässt du deinen Knecht. Kennst du diesen Moment, wo Wünsche eintreffen? Wenn du ihn kennst, dann warte auf Gott. Diese Momente treffen ein. Aber du musst wahrscheinlich manchmal an einer Prüfung vorbei, die bitter ist. Aber hinter dieser Prüfung liegt oftmals ein Segen, den Gott dir geben möchte. Gott hat zu dir geredet und du wartest auf ihn und du haderst mit Gott. Und vielleicht hast du dich auch verhört, denkst du, manchmal haben wir dann auch ein Problem mit unserer eigenen geistlichen Wahrnehmung? Habe ich mich da so versehen und so verhört, dass ich geglaubt habe, dass? Der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer saß allein in der Todeszelle und er wusste, dass die Nazis ihn töten würden. Er hatte das auch kalkuliert übrigens. Er hat gesagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Es war also für ihn ein kalkuliertes Risiko, das Unternehmen Walküre mitzutragen. Und er dichtet in den nächtlichen Stimmen Folgendes. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser oder morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir ist, dem geschlagenen Herr, das in Ordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Das ist schön, was er da dichtet. Gleich ich einem Heer, was in Unordnung weicht vor einem schon gewonnenen Sieg. Oftmals sind wir so nah dran an dem Erringen der Verheißung und wir weichen zurück, weil wir keine Kraft mehr haben, Elim hinter Mara zu sehen. Und weil wir keine Augen mehr haben, den Sieg hinter der Niederlage zu sehen. Und das ist die Lektion des Kreuzes und das ist die Kraft des Kreuzes, dass Gott uns die Optik aufrecht erhält. Und dass er uns sagt, es ist alles ganz normal, was du erlebst. Die Enttäuschungen sind normal, die Widerstände sind normal. Aber gib nicht auf, hinter jeder Enttäuschung wohnt ein Segen. Werde nicht irre. Murre nicht gegen Gott. Murre nicht gegen Mose. Murre nicht gegen die Ältesten deiner Gemeinde. Murre nicht gegen deinen Vater oder gegen deine Mutter. Du musst das hinter dir lassen. Eine meiner großen inneren Aufgaben ist, entschuldigt, wenn ich jetzt so offen zu euch rede, Menschen hinter mir zu lassen, die mir Probleme machen. Ich muss sie überwinden. Ich muss an ihnen vorbei. Und wenn ich an ihnen vorbei bin, werde ich Gott treffen. Amen.
Carsten, vielen Dank dir. Wir machen jetzt eine Pause von nicht mehr ganz einer halben Stunde. Es geht um 11 hier pünktlich weiter. Ihr könnt rausgehen, einen Kaffee trinken. Vielleicht findet ihr eine junge Dame, die mit euch einen Kaffee trinkt. Und vergesst nicht, euch noch einen Tisch zu reservieren beim Wirt, dass ihr nachher was zum Mittagessen habt. Um 11 geht